herzlich willkommen beim Berufspodcast Top Jobs im Wandel. Hier geht es um Karrierechancen für Fach- und Führungskräfte. Mein Name ist Christoph Stelzhammer und mehr Informationen findest du auf berufspodcast.com. Herzlich willkommen und vielen Dank, dass du diesen Podcast bereits abonniert hast. Und heute habe ich wieder einen ganz besonderen Gast bei mir und das ist dies der Jochen Christoph. Jochen, ich begrüße dich ganz herzlich beim Berufspodcast Top Jobs im Wandel.
Hallo Christoph, ich grüße dich.
Ja, vielen Dank, dass du da bist und das Gespräch mit mir heute führst, weil du hast eben selber eine recht interessante Entwicklung auch eben und bist ja heute tätig als CFO und Head Corporate Development bei der Eugen Seitz AG in Wetzikon, das ist im Zürcher Oberland. Und wir suchen jetzt auch aktuell ja zwei Market Manager im Bereich PET, also Polyethylentereftalat. Und das zweite ist, die zweite Position haben wir da bei dem Bereich Energy, bei den Großmotoren. Da geht es immer um das Thema Ventile und freue mich eben sehr, dass wir das Gespräch zusammenführen können. Möchte gerne auch die erste Frage stellen, und zwar, welche Überschrift würdest du wählen, wenn du heute einen Bericht über deinen Lebenslauf schreiben dürftest?
Ich glaube, das ist relativ einfach. Ich habe, Glück gehabt im Leben, immer in Situationen zu geraten, wo man was verändern musste, wo man Situationen vorgefunden hat, die sagen wir mal, nicht weitergeführt hätten werden können. Von der würde ich sagen, eine Überschrift über meinen Lebenslauf ist irgendwo entweder Veränderungen treiben oder noch ein bisschen härter ausformuliert. Status quo ist keine Option.
Status quo ist keine Option. Das ist super. Wunderbar, freue ich mich schon sehr auf das Gespräch jetzt mit dir. Jetzt mal, Jochen, was hast du mal ursprünglich mal gelernt oder auch studiert?
Also ich habe nach der Matura auch nicht recht gewusst, was machen. Nach dem Breitstudium. Das heißt, ich habe Maschinenbau und Betriebswirtschaft studiert, was einen kombinierten Wirtschaftsingenieur gibt. Dann noch ergänzt durch ein MBA in den USA. Und habe eigentlich davon, zehre ich mein Leben lang, weil ich einfach auch wirklich dann so ein Curriculum hatte mit, was ich, 2 Stunden Mathematik, 2 Stunden Konstruieren, dann VWL, IT, dann wieder Elektrotechnik. Also jede 2 Stunden irgendwie was anderes. Und das hält irgendwie das Hirn nicht so einigermaßen fit, dass man sich dann später auch wirklich nicht schwer damit tut, unterschiedliche Situationen, unterschiedliche Probleme und Aufgabenstellungen dann innerhalb vom Verlauf von einem Tag zu managen und sagen, jetzt kümmere ich mich um Personen, Personalthemen, kümmere mich um was Operatives. Das macht mir viel Freude, solche Themen hin und her switchen.
Okay. Und wird sich deine berufliche Laufbahn entwickelt?
Ich habe eigentlich ganz klassisch angefangen in der Beratung, also in einer internen Unternehmensberatung bei einem Industriekonzern in Deutschland damals und hatte das Glück, dass ich vom Start direkt in spannende Projekte wirklich drin war, nicht nur mitlaufen, wirklich drin war. Das erste Projekt, da ging es um eine Repositionierung vom Geschäftsfeld, das auf dem absteigenden Ast war. Das war sehr, sehr spannend. Bin dann so mehr oder weniger ins Corporate M&A reingerutscht. Hatte da einen sehr, sehr guten Mentor, der mich da wirklich von der Pike auf hat lernen lassen, was es bedeutet, Corporate M&A zu machen. Durfte in der Zeit dann auch für 4 Monate in Japan tätig sein, ein großes Joint Venture, was wir da anbahnt haben. Also das war zum Sicherheit sehr prägende Erlebnisse in den ersten 2 Jahren. Da bin ich so in der Dotcom-Hochphase zur Investmentbank, zur M&A-Boutique in Frankfurt, die ja stark Börsengänge betrieben hat. Das war sehr spannend. Bin leider spät gekommen, weil die Party war quasi schon vorbei, als ich dahin gewechselt bin. Aber das gibt es im Leben, wenn man geschaut. Und bin danach wieder ins Corporate M&A bei einem großen deutschen Logistikkonzern. Und habe dort dann auch wieder, wie ich vorher gesagt habe, Veränderungen getrieben, durfte die Automobillogistik-Sparte ausgliedern, damals auch als Schenker noch dazu gekauft worden ist. Und bin dann da im Rahmen von der Ausgliederung dann in meine erste Führungsposition gekommen, als Leiter Finanzen, Controlling und IT. Habe dann da mehrere Jahre sehr erfolgreich den Bereich aufgebaut, insbesondere halt auch für die Automobilindustrie Lösungen entwickelt, auch im IT-Bereich, die vielleicht sehr fortschrittlich war schon damals. Bin dann zum internationalen Logistikkonzern in Schweiz gewechselt, war da Head of Global Controlling und habe dann nach 3 Jahren gemerkt, jetzt ist irgendwie so Konzern und in einer Konzernzentrale schaffe keinen Bezug zu den Leuten, nicht wirklich beim Geschäft dabei. Das ist mir zu wenig. Und bin dann zu einer KMU gewechselt, das in der Kaffee-Formonics-Technologie unterwegs ist und in da eine Turnaround-Situation vorgefunden. Das heißt, 2-3 Jahre wirklich sanieren, Wachstum wieder organisieren und bin dann nach 7 Jahren dort sehr erfolgreich ausgestiegen, aber dann einfach dann der Turnaround geschafft war, ist das Wachstum nachhaltig gewesen und hat mich wieder gereizt, wieder bei einem KMU einzusteigen. Und so bin ich zur Eugen Seitz AG gekommen, wo ich heute seit knapp einem halben Jahr CFO und Head of Corporate Development betreibe.
Mhm, wunderbar. Da kommen wir jetzt gleich noch dazu. Jetzt vielleicht noch das Thema Weiterbildung, ist immer so ein großes Thema. Du hast ja auch gesagt, du hast ja dann das MBA noch gemacht. Was war jetzt so rückblickend für dich noch eine ganz wertvolle Weiterbildung? Oder waren es mehrere, wo du sagst, die haben mich ganz, ganz besonders prägt da?
Also ich habe mit Sicherheit viel on the job gelernt. Das ist mit Sicherheit auch eine von meinen Kernlehren, dass du irgendwie einen guten Lehrer hast, einen guten Mentor hast, jemanden, der dich pusht, herausfordert. Da lernst du ja wie am meisten. Da macht so wie am meisten Sinn, selbst was du theoretisch schon mal gelernt hast, dann in einen praktischen Kontext zu bringen. Das macht mir am meisten Spaß zumindest. Ich habe mit Sicherheit davon profitiert, dass ich auch sehr frühzeitig in Führungs- und Entwicklungsprogramm gekommen bin, auch wirklich mit sehr, sehr renommierten Schulen im Hintergrund. Das heißt, auf der Führungsseite auch schlussendlich dann vor 3-4 Jahren wird mit intensivem Coaching auf der persönlichen Ebene extrem mich weiterentwickelt, weil ich irgendwann mal gelernt habe, ab einem gewissen Niveau stehst du dann eigentlich zwischen dir und einem besseren Erfolg oder weiteren Erfolg, stehst du eigentlich nur noch selber mit dem, was selber vielleicht noch nicht so gut kannst, wo du vielleicht deine eigene Strategie hast, die nicht immer richtig und richtig gut funktioniert. Also ich glaube, die Themen so on the job zum Lehrer mit einem guten Lehrmeister und dann selber sich mit sich selber zu beschäftigen über das Coaching, ich glaube, das war zwei wesentliche Impulse.
Okay. Sehr, sehr gut, wunderbar. Jetzt würde ich, du hast ja schon gesagt, du bist ja heute bei der Eugen Seitz AG beschäftigt, eben als CFO und Head Corporate Development. Und jetzt vielleicht noch zur Eugen Seitz AG. Ihr bezeichnet euch, glaube ich, als Hidden Champion. Warum?
Weil wir einer sind, natürlich. Nein. Nein, es ist schon so, dass was halt ein Hidden Champion, warum benutzt man den Begriff? Ich meine, offiziell, das ist ja von einer Beratungsfirma mal vor, weiß ich, 10 Jahren oder so, 100 Jahren. Im Prinzip geht es ja darum, gibt es kleine, mittelständische Unternehmen, die irgendwie auf der Welt doch mehr Einfluss haben, als man vielleicht vermutet, weil sie zum Beispiel in einer Nische Marktführer sind, vielleicht sogar Weltmarktführer. Und wenn man der Definition folgt, dann können wir das für uns in Anspruch nehmen. Wir sind in dem Bereich PET-Flaschenproduktion, also wenn es um die Produktion von PET-Flaschen geht, mit unserem Ventil Weltmarktführer. Man kann sagen, jede zweite PET-Flasche auf der Welt produziert wird, ist quasi durch ein Ventil von uns aufgeblasen worden. Wir sind in anderen Märkten, wie zum Beispiel auch Engine Systems, wo es um die Steuerung von sehr großen Schiffsmotoren zum Beispiel geht, in dem Bereich Alternative Fuel Systems, wo es um Betankung mit Erdgas oder Wasserstoff geht, sind wir einfach vorne mit der Bühne. Ich glaube, im Zoom haben wir das als Prädikat Hidden Champion, ja, mehr als verdient.
Mhm. Sehr, sehr schön, super. Wir kommen gleich auch noch dazu, was wirklich jetzt da die eigene Seite alles genau macht. Aber was habt ihr für eine Vision? In welche Richtung geht es bei euch?
Ja, wir sind das Familienunternehmen, wir sind das KMU, haben eine ganz klare Wachstumsambition. Also wir sind solid aufgestellt, finanziell, völlig solide Familienbesitz. Wachstum ist in den letzten Jahren nicht so ausgefallen, wie wir uns das vorgestellt haben. Und entsprechend geht es jetzt darum, auf den Feldern, die ich vorher angesprochen habe, weitere Kunden, Märkte, Entwicklungen zum Antizipieren und zum Adressieren, einzusteigen und einfach die Firma weiterzubringen. Wir möchten langfristig relevant bleiben. Also sprich, es soll niemand, der Lösungen braucht, die mir anbietet, sondern ein neues vorbeikommt. Er muss ein neues denken. Da ist immer relevant im Markt. Und das andere ist, dass wir unabhängig bleiben möchten. Wir möchten als Familienunternehmen bleiben. Soll es keiner drin reinreden, was wir machen und was nicht. Entsprechend sind die 3 Sachen relevant, unabhängig und wachsen.
Mhm. Sehr, sehr schön. Wunderbar. Vielen Dank. Jetzt nochmal genau, was bietet jetzt dir Eugen Seitz AG an? Wir haben jetzt gesehen, es geht um Ventil grundsätzlich, also für PET-Flaschen und große Schiffsmotorsteuerungen. Was sind genau die Angebote von der Eugen Seitz AG?
Also wir sind ein Hersteller von Magnetventil. Schau noch wichtig, es gibt ja andere Ventile, Nadelventil, Kugelventil. Und so. Wir machen Magnetventil im Hochdruckbereich, also sozusagen wo hohe Druck in kurzer Zeit aufgebaut werden müssen, also man so eine PET-Flasche aufblasst, müsste hohe Druck durch ein Ventil gesteuert werden, auch unterschiedlich im Verlauf, das im Prinzip die PET-Flaschen aber so aussieht, wie sie aussieht. Oder im Bereich von Schiffsmotoren, wenn die A-Klasse wären, wenn die sozusagen in der A-Klasse-Prozess hineingehen, dann gibt es da vorgeschaltete Systeme, da muss auch entsprechend mit Druckluft gearbeitet werden. Also immer wenn es um gasförmige Medien geht, mit hohem Druck durch ein Ventil durch und wird gesteuert werden, das ist alles das Business. Und das Letzte jetzt zum Beispiel, wenn es um Wasserstoffbetankung geht, also das Thema ja, auch CO2-Reduzierung, wenn eine Tankstelle dann im Prinzip Wasserstoff in den Tank innerpumpt, innerdruckt wird, gerade das mit hohem Druck, und das neue Ventil einfach dafür geht, dass es sicher geht, dass es super ist, dass es sehr effizient geht. Das ist also Metier.
Okay, sehr, sehr gut. Und wer sind eure Kunden?
Also wir sind im ganz klassischen B2B-Business unterwegs. Das heißt, unsere Kunden sind internationale Konzerne, die Maschinenbauunternehmen sind, die Aggregate herstellen, natürlich im PET-Bereich, alle die, die Liquid Packaging betreiben, also die für die große Abfüller, wie zum Beispiel Coca-Cola oder andere, im Prinzip PET-Flaschen produzieren. Es ist spannend, eine PET-Flasche wäre nicht irgendwo produziert und dann irgendwie zum Abfüllbetrieb gefahren, sondern wäre im Abfüllbetrieb in aller Regel hergestellt, aus logistischen Gründen. Also da sind so die Maschinenbauunternehmen, die für Liquid Packaging Maschinenanlagen werfen und bauen. Das sind unsere Kunden. In den Motoren, Antriebsbereich natürlich, alle die, die große Anlage, Schiffsmotoren baut, da ist mit Sicherheit ein GE dabei oder ein Wärtsilä oder ein MAN, also wirklich renovierte Firma. Und in einem kleineren Segment wie jetzt Alternative Fuel Systems, da gibt es auch kleinere Player auch in Asien, in China, in Japan, da sind wir entsprechend positioniert. Das ist ein globales Business, das ist ein reines B2B-Business und das sind immer große Player, wo im Prinzip an der anderen Seite vom Tisch sitzen.
Mhm. Sehr schön. Und wie werden jetzt die Produkte vermarktet oder wie sind die Distributionswege? Geht das über Händler, geht das direkt? Wie läuft das bei euch?
Also es geht überwiegend direkt. Das sind natürlich auch Produkte, die häufig aus der Entwicklungszusammenarbeit stammen. Sprich, da gibt es Kundenanforderungen, da gibt es auch schon über Generationen gewachsenes Vertrauen und Know-how, Weiterentwicklungen in dem Segment. Also im Prinzip kann man sagen, es ist fast ausschließlich Direktvertrieb und dort, wo wir Händler noch mit eingeschaltet haben, dann sind das mehr jetzt mit Beständen in Asien oder so, wo man entsprechend kein eigenes Händlernetzwerk aufbaut und wo es vielleicht noch lokale Anbieter gibt, die über Händler kaufen. Und wesentlicher ist es Direktvertrieb.
Okay. Und was unterscheidet jetzt so die Produkte für Seitz von seinen Mitbewerbern am Markt? Was machen die besonders gut?
Also wir haben uns eigentlich vier Kriterien vorgenommen, nicht nur vorgenommen, sondern auch Rückmeldungen von Kundenumfragen, wo wir wirklich anders und besser sind. Und das ist bei Ventil ja ganz klar, Ventil muss dicht sein. Also wenn das Ventil nicht dicht ist, dann kannst du es gerade verdrehen, brauchst nicht. Entsprechend ist das mit No-Leakage-Jump, das ist also Trumpf und das klingt mit Magnetventil halt sehr, sehr gut. Wir haben das Thema Schnelligkeit, der Ventil muss schnell schalten bei hohem Druck, da geht es manchmal schon Millisekunden, innerhalb denen Ventil schaltet, auch dass er wieder repetitiv das gleiche vormacht, also dass er immer gleich schaltet, Schnelligkeit ist ein Thema. Damit wird es auch Präzision, dass er wirklich Kundenvorgabe einhaltet, was die Schaltzyklen angeht. Und das Thema Langlebigkeit natürlich für Schweizer Unternehmen immer das Thema, nicht nur präzise, sondern auch langheben. Das sind so die vier Kernelemente, wo wir uns vermehrt differenzieren und wo wir auch Kundenrückmeldungen, dass wir das gut machen.
Und apropos Märkte, welche Märkte sind für euch so noch recht interessant?
Es sind im Prinzip erstmal die Märkte, in denen wir tätig sind. Das kann man natürlich sagen, ja, PET-Flasche, politisches No-Go heutzutage. Finde ich jetzt gar nicht. Also ich habe jetzt letztens gelesen, es gibt ja PET-Flaschen mittlerweile mit 100%igem Recyclinganteil. Ich habe letztens gesehen in Zürich in der Bahnhofstrasse, dass es ein Levi-Store gibt, wo aus Coca-Cola-Flaschen hergestellte Jeans und Jacken verkauft werden. Also das Thema lebt. Und wir tragen dazu bei, dass es weiterleben kann, weil das Thema Recycling steht auf der Tagesordnung. Und natürlich, wenn jetzt die Recyclingquote hochgeht, wenn die sich vielleicht einmal variiert, dann ist die Maschinensteuerung, die Herstellung von einer PET-Flasche ist dann doch eine relativ komplizierte Geschichte. Da brauchen wir schon Spezialisten, die im Ventil sagen, ich kann das in eine Steuerung integrieren. Also es ist nach wie vor ein faszinierendes Feld, ein Wachstumsfeld, wo man alles gut erreichen kann, wenn man da entsprechend weiterentwickelt. Natürlich bei Schiffsmotoren, bei großen Motoren ist ja immer die Frage, ja, wie ist der Verbrauch, wie ist CO2-Ausstoß? Das heißt, da können unsere Lösungen dazu beitragen, dass die Emissionen gesenkt werden, das Verbrauchswert gesenkt wäre. Ein spannendes Feld, es gibt so viele Schiffe auf der Welt. Auch da ist viel Bewegung im Markt drin. Ne? Und dann last but not least, das ganze Thema Alternative Fuel Systems. Man hört ja jeden Tag irgendwas zum Thema Wasserstoff. Weiß man ja nicht genau, wann kommt der März, kommt in 3 Jahren, kommt in 5 Jahren, kommt in 10 Jahren. Wir sind ziemlich sicher, es kommt etwas. Also sind wir auch da entsprechend parat in der ganzen Wertschöpfungskette rund um den Wasserstoff. Das sind mal so 3 Felder, aber wenn man jetzt noch eine Stunde mehr hätte, würde mit Sicherheit noch, hätte ich noch 5 andere, wo ich erzählen könnte, wie spannend es ist, wie man so etwas Schnödes einfach, das Ventil vielleicht doch noch wie aufladen kann, emotional. Und du merkst auch, ich werde da eine gewisse Leidenschaft dafür.
Genau. Das kann ich gerade sagen, weil man spürt die Leidenschaft, man spürt die Begeisterung. Jetzt, was genau begeistert dich jetzt auch als CFO und Head Corporate Development bei der Sites?
Also zum einen ist es natürlich erstmal eine sehr komfortable Situation, immer Familienunternehmen zu sehen, wo die Familie dahinter steht, in der dritten Generation, sehr stabil, sehr gut aufgestellt ist. Und dass man trotzdem sagt, man kann das eine mit dem anderen verbinden, die Stabilität trotzdem mit einer Ambition. Und einfach zu mir fragen, ist das so, wie wir es heute machen, ist das richtig, ist der Status quo eigentlich richtig? Und er vorher gesagt, Status quo ist ja willanwillig und ist keine Option. Wir müssen uns verändern. Der Markt verändert sich, es geht immer schneller, es gibt den Wettbewerbsdruck logischerweise, es gibt über Diskussionen, politische, gesellschaftliche und so weiter. Der Standort in der Schweiz, wir produzieren nur in der Schweiz. Das ist ja auch ein kontinuierliches Thema, Schweizer Franken gegenüber Euro und so weiter. Ich habe die Leidenschaft, zum Beweisen, dass es geht. Dass man als KMU, als ein Hidden Champion in der Schweiz auf dem Weltmarkt bestehen kann. Das ist eine Leidenschaft, die ich auch noch mitzuwirken, dass wir da Arbeitsplätze halten und schaffen. Und entsprechend der Kombination auf CFO und Head of Corporate Development sitzt man natürlich überall irgendwie mit drin, kann überall versuchen, seinen Einfluss geltend zu machen und zu helfen, dass wir gute Entscheidungen treffen. Das ist das, was mich da begeistert und in einem Umfeld, wo doch auch noch Entscheidungswege sehr kurz sind, wo man einen gemeinsamen Spirit auch hat, wo man ran möchte, wo man sehr unternehmerisch denkt und sagen wir, die unternehmerische Gedanke vielleicht wichtiger ist als irgendwie schöne PowerPoint-Slides.
Sehr schön, super. Du bist ja noch nicht so lange jetzt bei der Sites, Eugen Sites AG. Weißt du zufällig, warum man sich genau für dich entschieden hat?
Das weiß ich natürlich nicht, aber ich kann sagen, dass wir relativ früh gemerkt haben, dass es einfach passt, sozusagen die Leidenschaft, die ich mitbringe, das Treiben, das Verändern mögen. Und das braucht es immer ein Unternehmer, denke ich. Und ich glaube, man hat ein bisschen gemerkt, Chemie stimmt einfach und die Aufgabe, die es da hat, reizt mich. Und ich bin so in meiner Tat, ich möchte gerne zupacken, ich möchte gerne hands-on mit Leuten zusammenarbeiten. Und entsprechend glaube ich, dass einfach beide Seiten relativ frühzeitig gemerkt haben, ja, das könnte ein guter Fit sein. Und ich muss sagen, ich bin jetzt jenseits meiner 100 Tage, aber noch nicht so lange. Und ich fühle mich auch, als wäre ich schon länger dabei, aber immer positive Sinn. Also sprich, ich habe so viele Themen schon mitwirken dürfen. Ich habe sehr viel Freude und ja, komme jeden Tag gern.
Sehr, sehr schön. Ja, das spürt man auch. Das ist wunderbar. Jetzt bist du aus einem anderen Umfeld eigentlich gekommen, bist du bei der Eugen Sites AG schon angefangen. Mit welchen Themen, mit welchen Herausforderungen bist du am Anfang in deinem Job konfrontiert gewesen?
Ich glaube, es ist ganz klassisch, wenn sich ein Unternehmen auf der Weg macht, sich zum Verändern, und ich nenne dann immer das gern so, das Unternehmen ist dann on the move, da merkt man schon, das ist jetzt nicht so eine eindimensionale Geschichte, sondern da gibt es ganz verschiedene Facetten. Du kannst auf die Veränderungsprozesse ganz unterschiedlich richtig drauf schauen. Und dann hast du natürlich so Fragestellungen, mit Strategie ist dann klar, aber ist sozusagen auch schon klar, was bedeutet das für die Organisation, wenn man sich verändern muss. Und wenn du dann siehst, wie muss ich die Organisation verändern, dann kommt die Frage auf, hast du richtige Leute dafür, hast du richtige Kompetenzen dafür, hast du richtige Mindset dafür. Und wenn du dann am Mindset wieder am Schaffen bist, dann spielst du schon zurück auf die Strategie und sagst, oh, passt das jetzt wieder zur Strategie? Und das sind so ganz klassische Themen, dass du immer wieder schauen musst, dass es alles zusammenpasst. Und dass du keine Dimension vergisst in der ganzen Geschichte. Und nebenbei gibt es halt auch ein operatives Geschäft mit den täglichen Herausforderungen, denen man auch begegnen muss. Also ich glaube, so die Mischung in dem Transformationsprozess alles zusammenzuheben und gleichzeitig im operativen Geschäft wieder gute Entscheidungen zu treffen, die waren mit Sicherheit sehr prägend. Ja.
Okay, sehr, sehr gut. Und wie stelle ich mir so die Kombination vor zwischen CFO und Head Corporate Development? Wie schaut so ein Arbeitstag bei dir aus? Das ist so die Frage vielleicht.
Also wenn ich morgens ins Büro reinkomme, dann habe ich da zwei Hüte und dann überlege ich mir erstmal, welchen ich aufsetze, der CFO oder der Head Corporate Development. Nein, natürlich ist es ja nicht so. Die Rolle verschmelzt doch. Ich meine, ein moderner CFO ist doch heute einfach kein Excel. Ein Mensch mehr, der irgendwie Zahlenkolonnen irgendwie massiert und dann irgendwas rauskommt. Ich glaube, die Zeiten sind ja definitiv vorbei. Und ich finde, ein CFO hat immer die positive Nebenwirkungen, dass er eigentlich überall reinreden kann, weil irgendwann geht es ja immer ums Geld, es geht immer um irgendein Budget, es geht immer um irgendeinen Erfolg. Was mich treibt, ist einfach Ergebnis zum Erzielen, Impact zum haben in der Veränderung. Und dann ist natürlich so, dass das wechselt wie im Studium, wie ich mal gesagt habe, morgens habe ich vielleicht 2 Stunden der Sitzung, wo es um das Reporting vom vergangenen Monat geht. 1 Stunde später ein HR-Thema auf dem Tisch. Dann muss ich wieder Kommunikation schreiben, intern. Dann ist vielleicht wieder ein anderes Thema auf dem Tisch. Also es ist sehr abwechselnd. Ich kann jetzt nicht sagen, mein Anteil ist irgendwie fix, ist ja Corporate Development in CFO. Und es befruchtet sich gegenseitig, es trifft aufeinander natürlich in der Frage, wie ist der Weg der nächsten 5 Jahre, wie sieht der aus, zumindest mal von der Leitlinie her, wo sind Linien, wo man lang möchte, wie ist der Wachstum, Topline, Bottomline, da trifft sich noch wieder. Aber für mich ist immer wichtig, zum Verstehen, was passiert hinter der Zahlen. Weil ich für das Geschäft nicht über Zahlen, sondern für das Geschäft über die Kunden, über die Mitarbeitenden, über die Lieferanten. Und in der Zahlen schlägt es nachher nieder. Also es ist eigentlich nur das Ergebnis.
Mhm. Super. Ja, man spürt wirklich so die Art, wie du da arbeitest, wie du vorgehst und die Energie, das ist sensationell. Und das Unternehmen scheint dir, glaube ich, auch den Freiraum zu geben, um dich da wirklich zu entfalten. Und jetzt, wenn sich jetzt jemand dafür interessiert und sagt sich, Mensch, ich würde wahnsinnig gerne jetzt in so einem Umfeld arbeiten, wie zeichnet sich jetzt mal so ein erfolgreicher Mitarbeiter bei der Eugen Zeitz AG aus? Also was muss der alles mitbringen, damit er bei euch auch wirklich erfolgreich sein kann?
Also, ich glaube, das Wichtigste ist zunächst mal, und das sollte eigentlich, egal in welcher Position man tätig ist, immer das oberste steht, der Kunde steht im Mittelpunkt. Ich bin so, ich meine, da zum Beispiel Organigramm allein schon deswegen ablehnt, weil auf dem Organigramm fehlt der Wichtigste, nämlich der Kunde, der schon rein hinbekriegt. Und ich kann sogar noch eins weiter und sage, eigentlich ist Kundenfokus, ist, sagen wir mal, die B-Variante, die A-Variante ist wirklich Kundenerlebnisse schaffen. Wir brauchen Leute, wir haben gerne Leute um uns, die sagen, Mensch, egal wo ich mit dem Kunden in Kontakt trete, der muss begeistert sein von dem, was man macht. Beim ersten Anruf, bei der Ersatzzeitbestellung, bei der Problemlösung. Also sprich, dieser Fokus auf Kundenerlebnisse, der ist elementar wichtig. Und der ist gerade für KMUs, die welchen Engineering-Background haben, noch wichtiger, wenn man sich schnell dazu neigt, noch das letzte Mühe, was der technisch entwickeln muss, und zum Holen, anstatt zu hinterfragen, ist das jetzt wirklich, was der Kunde braucht. Es ist mit Sicherheit, braucht man fachliche, technische Kompetenz, ganz klar. Man muss sich in denen mehr auskennen, man muss eine gewisse Leidenschaft haben, auch wieder hinterfragen, was ist das Nächste, was braucht der Kunde genau. Ich würde eine gewisse Agilität sagen, braucht es. Es ist natürlich immer KMU so, es ist nicht alles so perfekt organisiert wie jetzt in großen Konzernen. Man muss vielleicht auch mal sagen, ja komm, jetzt da bin ich mal beweglich, jetzt nicht so perfekt. Aber ich kann trotzdem damit umgehen. Ich muss vielleicht auch mal selber machen. Also ich bin mir auch für nichts schade selber. Und ich würde das von jedem Mitarbeiter auch erwarten, dass er nicht sagt, wo ist denn das Plätzchen im Organigramm, sondern wo ist mein Ergebnisbeitrag, wo kann ich helfen, dass es ein Ergebnis gibt, was uns alle hilft, was dem Kunden hilft und damit hilft es uns auch. Last but not least, eine gewisse Kreativität. Und was super ist, was wir sehr gerne haben, ist so eine gewisse Gewinnermentalität, einfach zu sagen, Mensch, das ist eine Ausschreibung von einem großen Hund. Oder auch, das ist ein Qualitätsproblem. Wir hocken dann im Sinne, wir möchten es gewinnen, wir möchten es kehren, wir möchten der Kunde wieder begeistert von uns. So ein bisschen Optimismus, zu sagen, ja, kommt schon gut und ich weiß, was ich dazu machen muss.
Mhm. Super, das klingt wirklich nur gut. Okay, und jetzt, wenn das jemand mitbringt und sagt, jetzt würde ich wirklich da gerne anfangen, was macht es wirklich so spannend bei euch? Also warum ist denn auch interessant, bei euch zu arbeiten?
Also ich glaube, ich habe ja vorher gesagt, dass das gut ist, und es gibt ein stabiles Umfeld von einem familiengeführten KMU, was finanziell sehr, sehr solid dasteht. Das ist schon mal eine gute Ausgangsbasis, wo man sicher sagen kann, okay, um das Thema muss ich mir schon mal keine Sorgen machen. Dann gibt es Freiräume, die man besetzen kann. Aber Freiräume ist ja nicht immer nur der eine Teil von der Gleichung, der andere Teil ist ja dann entsprechend Herausforderung, Erwartungshaltung. Das heißt, wenn man sagt, ja, ich möchte Freiräume nutzen, ich habe die Herausforderung und die Erwartungshaltung, dass ich etwas daraus mache. Dass ich für den Kunden etwas mache, wo der begeistert ist, dass ich ein Ergebnis erziele. Wenn man in dem Spannungsfeld ja, glücklich und froh ist, dann hat man bei uns wunderbare Chancen, sich einzubringen. Und vor allem der weitere Weg vom Unternehmen wirklich mit zu begleiten. Das ist nicht irgendwie, ich bin jetzt in einem großen Unternehmen und habe irgendwie 5 Hierarchieebenen über mir und komme dann nicht durch und präsentiere und passiert nicht. Das ist bei uns definitiv nicht so. Nichtsdestotrotz muss man sich manchmal warm anlegen, wenn wir dann Geldgespräche haben über Entwicklungsschritte, ob man weiteres Geld in die Hand nehmen oder nein. Das kann durchaus mal 2 Stunden gehen mit Fragen und dann kommt man raus, ist mega frustriert, weil man sagt, ich denke, ich wäre schon entscheidungsfähig, machen wir es noch nicht. Aber egal, dann machen wir es halt nochmal, weil die Fragen sind berechtigt, aber es geht weiter. Das ist wichtig.
Okay, super. Und von der Sprachen her, glaube ich, muss man schon irgendwie Deutsch können, um sich da natürlich auch intern natürlich auszutauschen, aber vor allem natürlich dann, glaube ich, Englisch ist, glaube ich, bei euch sehr, sehr wichtig, weil ihr, glaube ich, international tätig seid, oder?
Genau, also ohne Englisch geht es nicht. Man braucht Deutsch, das ist einfach so, es macht ja keinen Sinn, ein Unternehmen, wo 99% der Leute deutschsprachig sind, zum sagen, es ist eine Konzernsprache Englisch, das macht keinen Sinn. sich auf Deutsch verständigen können im Alltag und im Business auch gut nach Englisch passt.
Mhm, gut. Aber das Wichtige ist schon auch die technische Kompetenz. Also jemand, wo jetzt zu weit weg ist, nicht irgendwo einen Bezug zum immer generell Maschinenbau hat, da wird es wahrscheinlich schwierig werden, oder?
Also ich bin grundsätzlich kein so überzeugter Anhänger von der Theorie, dass man alles schon mal wissen muss, bevor man irgendwo anfängt. Ich glaube, man kann viel lernen, man kann auch viel drin wachsen in einer Rolle. Nichtsdestotrotz tut man sich einfach leichter, wenn man vielleicht auch eine Maschinenbauzeichnung mal richtig rumhebt und nicht von der verkehrten Seite drauf schaut. Wenn man mit technischen Fachbegriffen nicht irgendwie da und googeln muss, sagen muss, ja, ich weiß, mit der Terminologie umzugehen. Das tut einem einfach leichter, ob man jetzt da einen technischen Background hätte oder ob man einen kaufmännischen hätte, dann hätte man es im echten Berufsleben dann im Prinzip einfach das Erwähnt gelernt. Das ist eigentlich egal. Es kommt darauf an, dass man auch Interesse an technischen Produkten hat. Das wäre jetzt eigentlich so eine Dienstleistungsecke kommt oder so, der wird nicht wirklich.
Okay, super, wunderbar. Gibt es da noch etwas zu ergänzen? So? Zu der Thematik oder ist das gut?
Das ist für mich am Ende vom Tag ist immer eigentlich eine Frage von der Leidenschaft. Ich bin ein großer Freund davon, wenn man etwas mit Begeisterung macht. Das ist auch, was meine Kinder sagen. Wenn ich sage, was möchte der Wert? Das sage ich immer, es gibt drei Kriterien. Ihr müsst gut drin sein, ihr müsst Freude daran haben und es muss lange zum Lebensunterhalt verdienen. Drei Regeln.
Perfekt. Genau, wunderbar. Sehr, sehr schön, wunderbar. Jetzt habe ich noch ein paar Fragen auch an dich als Person. Und zwar, würdest du sagen, kannst du heute jeden Tag das machen, was du am liebsten machst und auch am besten kannst?
Ich würde sagen, der überwiegende Fall, ja. Ob ich nicht doch mal gern mehr Zeit hätte, um noch länger mehr konzeptionell zu arbeiten. Aber ich glaube, das sagt jeder in der Führungsposition mal so einen halben Tag mehr Zeit, um sich am Kopf zu kratzen und irgendwie etwas kurz zum Überlegen, hätte jeder gern. Aber ich ist nicht so, dass ich halber irgendwie sage, oh, ich hätte überhaupt nicht machen können, wo es mir noch viel wäre. Nein, ist auch eine Frage von der Disziplin.
Genau, sehr schön, wunderbar. Heute ist so ein großes Thema, ist das Thema Berufung, Bestimmung, Purpose, man hört das überall. Steve Jobs hat ja auch schon gesagt, find your purpose. Was würdest du als deine Bestimmung, deine Berufung, deinen Lebenszweck beschreiben?
Also ich glaube, ich kann von mir behaupten, dass ich einfach ein begeisterter Unternehmer bin. Und ich einfach Freude habe, zum Beweisen, dass etwas geht. Und dass man eine Organisation zu Höchstleistungen anspornen kann und alle in der Blausche. Das ist so für mich. Und das mit der Nachhaltigkeit zu verbinden, dass es kein Strohfeuer ist, sondern dass man vielleicht in 20 Jahren sagt, die Entscheidungen, die in der Ära getroffen worden sind, die waren da irgendwie ein Match entscheidend für die Zukunft. Dann habe ich Freude und ich glaube, dafür bin ich da.
Super, wunderbar, sehr, sehr schön. Gibt es noch irgendetwas, wenn wir eine kleine Zeitreise machen würden und so zurückgehen, so zum 20-jährigen Jochen, gibt es irgendetwas, wo du sagst, das hätte ich ihm noch gern mitgegeben?
Das ist jetzt eine schwierige Frage. Ich glaube, es ist so, wenn man so 20 ist, weiß ja nicht, wo du hin willst. Und ich merke bei vielen, dass noch irgendwie so Sicherheit ist irgendwie, was auf einmal wieder wahnsinnig wichtig ist. Und wir haben so das Gefühl. Und ich würde mir heute 20-Jährige sagen, Sicherheit ist langweilig.
Wow, schön. Das ist super. Perfekt. Jetzt gibt es auch noch irgendwelche kleinen Helferlein, wo dir deinen Alltag vielleicht noch angenehmer gestalten lassen. Irgendwelche Programme, Internetressourcen, gibt es da irgendetwas?
Ja, wir haben vor jetzt 2 Monaten angefangen, aus dem Office 365-Päckli die erwähnten Teams und Planner miteinander zu kombinieren, einzuführen. Ich führe heute eigentlich alle wesentlichen Projekte in meinem Bericht nur noch über die beiden Tools. Und das ist mega lässig, weil es auch so ein bisschen Social Media Touch hat mit Chat-Verlauf und so viel von meinen E-Mails sind heute einfach in Chats. Das macht sehr viel Freude, darüber Teams zu führen. Ist sehr dynamisch, ist wirklich eine gute Sache.
Super, wunderbar. Gibt es auch noch irgendwelche Bücher oder Hörbücher, die dich selber begeistert haben oder sagst, die würde ich hier gerne auch noch empfehlen?
Ja, das ist jetzt wahrscheinlich sehr spezifisch. Ich bin so ein großer Freund von Raumfahrt und ich glaube, wenn ich heute noch mal irgendwie ganz jung wäre, würde ich Astronaut werden. Es gibt ein hervorragendes Buch vom Scott Kelly, der eine von der längsten an Bord von der ISS sich aufgehalten Astronauten ist. Das heißt Endurance und ist sehr, sehr eindrücklich, wie einzelne Personen sich auch körperlich da wirklich bis zum Extrem extreme Situationen treiben, um herauszufinden, ob man mal später vielleicht noch weiterfliegen kann als bis zum Mond. Kann ich sehr empfehlen, sehr, sehr eindrücklich.
Okay, also Endurance von Scott Kelly.
Genau.
Super, wunderbar. Wenn es jetzt jemand hört und sagt, ich würde wahnsinnig gerne jetzt mal mit dem Jochen Christoph Kontakt aufnehmen und eine Stelle bei der Eugen Seitzer AG antreten, wie nimmt man am einfachsten Kontakt mit dir oder mit euch auf?
Also E-Mail ist mit Sicherheit am einfachsten. Das ist jchristoph, Christoph mit CHPH, @seitz.ch. Das ist mit Sicherheit der einfachste Weg. Ich will relativ fix mit meinen E-Mails beantworten. Ich glaube, das ist unkompliziert, das ist schon einfach.
Mhm. Sonst auch Social Media, LinkedIn, Xing, gibt es auch?
LinkedIn natürlich auch, findet man mich auch. Eugen Seitz ist auch im LinkedIn-Vertreter. Also auf der übliche, sagen wir heutzutage, übliche Kanäle.
Super, wunderbar. Vielen, vielen herzlichen Dank und weiterhin ganz, ganz viel Erfolg und bis bald wieder.
Ich danke dir, Christoph.
Herzlichen Dank fürs Zuhören. Du hast noch einige wertvolle Anregungen? Du willst mit meinen Gästen in Kontakt treten? Du suchst noch deine Berufung? Du willst einfach einen Job haben, der deinen Fähigkeiten wirklich gerecht wird? Dann freue ich mich sehr über deine Kontaktaufnahme auf berufspodcast.com. Servus und bis bald. Dein Christoph.